Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Das ist Steve's Queer World Time hier bei Radio MKW. Und ich begrüße euch zu zwei spannenden Stunden hier mit meinem Gast, der heute leider Gottes nur online zugeschaltet ist, aber nichtsdestotrotz da ist. Und dafür schon mal vielen Dank. Warum, weshalb und wieso, das klären wir nachher. Aber ich begrüße jetzt erstmal Leon Rosconi. Hallo, grüß dich, Leon.
Hallöchen, Steve. Es ist mir eine Ehre, eine Freude, bei dir zu sein, auch wenn wir uns jetzt nur auf dem Bildschirm sehen. Aber
immerhin.
Ja, immerhin.
Es hätte schlimmer kommen können, dass ich heute Abend niemanden zum Quatschen hier habe.
Ja, stimmt.
Leon, ich habe es gerade schon gesagt, wir werden natürlich später irgendwann darüber sprechen, warum du jetzt plötzlich doch online zugeschaltet bist. Das ist ein Thema, auf was wir nachher eingehen werden, aber wir werden natürlich so in Steve's Queer World Money dann ganz normal auch erstmal über dich quatschen, über deine Arbeit, über das, weshalb man dich kennt und dafür, wofür man dich vielleicht zukünftig viel mehr noch kennenlernen wird. Das wird so in den nächsten zwei Stunden alles so kommen. Ich habe es ja schon immer so ein bisschen angedeutet in den Posts, ja. Ich denke so, das Thema, oder ja, ich sag mal, der Name des Themas gibt's schon ein bisschen her. Hollywood, Bierstein, Berlin und musikalisch geht's jetzt auch um Politik, Gewalt, Glamour, Hollywood und ich denke, wir werden zwei tolle Stunden zusammen hier haben mit unseren ZuhörerInnen. Und ja, und fangen doch einfach mal mit Madonna in Hollywood an und wir werden dann gleich erstmal mit der Fragerunde starten zu deinem Steckbrief. Also bis gleich. Razzi war das von Lady Gaga und ich habe Leon Rosconi live zugeschaltet aus Berlin, leider nicht vor Ort, aber nichtsdestotrotz werden wir das Beste daraus machen. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, dass ich dich aussprechen lasse und ich nicht immer, aha, okay und so, weil das ja dann immer abhakt. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, die es dann doch einfacher machen, wenn derjenige oder diejenige im Studio sind. Leon, in der typischen Manier, wie wir das hier machen, einfach für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen sollten, falls es die gibt, einfach mal so kurz zu dir so ein Steckbrief. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich so beruflich mal ganz kurz, weil da gehen wir ja später natürlich drauf ein. Was sind so deine Hobbys, wenn du eben nicht dem Beruf nachgehst, der ja auch viel Zeit einfordert? Fang doch einfach mal an.
Du hast gerade gesagt, ich muss mich auch dran gewöhnen, das aussprechen lassen. Das hat man so zum Anfang der Corona-Zeit gerade gelernt. Und jetzt dadurch, dass man jetzt wieder Menschen trifft im realen Leben, fällt man sich jetzt auf einmal. Ich mache auch die ganze Zeit, ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen. Ja, ich bin Leon. Ich bin süße 22 Jahre alt. Ich habe Filmproduktion studiert ursprünglich und bin jetzt in der Werbung, im Marketing. Ich komme aus dem wunderschönen, beschaulichen Bierstein, eine Perle des östlichen Main-Kinzig-Kreises. Man sagt, die Perle des Vogelsbergs, hat man früher gesagt, das war der Werbeslogan von Bierstein.
Aber der Vogelsberg ist ja dann assoziiert man nicht, ich krieg's heute nicht hin, mit dem Main-Kinzig-Kreis. Das ist ja eher so nochmal ein Stück darüber.
Ja,
ne?
Und das ist ja das Witzige, dass der Main-Kinzig-Kreis halt Bierstein hat und deswegen ist aber die Perle ist dann noch im Main-Kinzig-Kreis, die Perle des Vogelsbergs. Ich glaube, das hat zur ein oder anderen Spannung geführt und deswegen benutzt Bierstein diesen Slogan auch nicht mehr.
Ah ja, okay. Was ist denn so dein Beziehungsstatus, wenn man da mal fragen darf? Also wenn Menschen dich jetzt sehen könnten, wüssten sie, warum das auch sehr interessant durchaus sein könnte.
Oh je. Also ich bin bekennend Single gerade, habe mich nach längerer Zeit im Februar getrennt. Bin aber auch ganz, ganz glücklich da, wo ich gerade bin, tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich großartig auf Suche bin. Ich bin gerade an einem guten Punkt, ich lasse mich gerade ein bisschen treiben. Ja.
Du weißt ja, unverhofft kommt meistens, ne? Wie man
Ja,
so
ja,
schön
ja, ja,
sagt.
ja.
Wie ist das denn? Ich habe vorhin schon spaßigerweise gesagt, dein Coming Out kann ja nicht so lange zurückliegen. Also solltest du dich auch noch daran erinnern können mit 22. Wie war das denn bei dir? Wann und wie waren denn so die Reaktionen von Familie und Freunden?
Ja, also wir haben es in der Vorbereitung, als wir deine Show vorbereitet haben, diese hier schon mal den Unterschied gemacht zwischen Coming Out und Outing. Ich sag mal so, ich habe es recht früh rausgefunden. Ich war relativ, es ist mir aufgefallen, ja, dass ich da nicht ganz dem Norm entspreche, den mir meine Gesellschaft aufdrücken möchte. Hab aber gedacht, das ist ein Problem für wann anders und musst du dich jetzt nicht mit rumschlagen und das ist sowieso. Aber es war schon unterbewusst schon lange da, ja. Dann kamen später Momente, wo ich einfach auch dann nicht das Spielchen mitgespielt habe, ja, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, ja, so in der siebten, achten Klasse in der Umkleide, in der Jungsumkleide, habe ich halt nicht dieses, ich bin der allerkrasseste Spiel mitspielen wollen. So, das war nicht, hatte ich kein großes Interesse dran. Und das hat mich dann halt aber direkt zur Schwuchtel gemacht. Ja. Obwohl dann ein Hintergedanke sicherlich war, habe ich das für mich bemerkt und aber auf einmal gab es da verschiedene Momente, wo Leute versucht haben, irgendwie Sachen aus mir rauszukitzeln. Ja. Und dann habe ich früh angefangen, das wieder ein bisschen runterzuschlucken und das irgendwie mal wieder einen Meter zurück in den Wandschrank, mal von der Tür weggehen im Wandschrank. Und dann kam ich irgendwann an einen Punkt, wo es mir, naja, nicht wie Schuppen von den Augen gefallen ist, aber wo ich gedacht habe, so, warum ignorierst du das oder warum hältst du das irgendwie im Schatten? Und habe dann tatsächlich einfach, ich hatte noch nicht einmal in meinem Leben ein wirkliches Coming Out im Sinne von, ich gehe zu jemandem und fühle mich, als müsste ich es beichten. Das ist ja bei vielen Jungs so, dass es eine Überwindung kostet. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann aufgehört, so zu tun, als wäre es exklusiv anders. Ja, also ich habe einfach früh aufgehört, dann, ich habe es als für mich selbstverständlich angesehen. Natürlich gab es davor wirkliche Close Calls, die in Richtung Outing gehen, also dass jemand es rauskitzeln will oder jemand es rausfindet und bemerkt. Ich meine, wenn du jung bist und da natürlich auch irgendwie Sachen rausfinden willst, dann triffst du Leute und denen vertraust du dann natürlich relativ früh, wenn du mit denen darüber sprechen willst, ein Geheimnis an und da weiß man nie, wie das Gegenüber damit umgehen kann. Und da gab es den einen oder anderen Moment, wo es dann halt wirklich über eine Linie ging und was mir halt auch keinen Spaß gemacht hat. Das habe ich dann immer so gerade so mit dem Feuerlöscher ausbekommen und dann gab es auch irgendwann einfach einen Moment, wo ich wieder mit dem Feuerlöscher dastand und gedacht habe, so, oh fuck, jetzt finden sie es alle raus. Was natürlich vollkommen selbstzentriert ist, weil wer macht sich den ganzen Tag Gedanken über mich? Aber ich habe dann irgendwann so gedacht, ja gut, dann ist es jetzt halt so und habe es dann aber als was Positives für mich mitgenommen. Also ich habe es einfach auf so ist es und es war nie anders umgestellt in meinem Kopf und einfach aufgehört zu leugnen und vor mir selbst zu leugnen vor allem, ja, und dann in zweiter Linie erst vor anderen. Und deswegen hatte ich da nie wirklich den Moment, dass ich zu jemandem hingegangen bin und gesagt habe, hier, so ist der Sachverhalt. Es war wirklich eher die Leute, die mich dann um sich hatten, die haben es sowieso gemerkt, weil so war es, ja, und ich habe es einfach aufgehört zu verstecken.
Okay. Das heißt also, es gab keine großen Dramen drumherum mit Familie und
Es
Freunden.
gab keine großen Familiendramen und das muss man halt aber auch dazu sagen, dass selbst wenn ich mich gefühlt hätte, als müsste ich mich im klassischen Sinne des Wortes outen, dass das, glaube ich, überhaupt kein Problem gewesen wäre für meine, zumindest familiär. Ja, also da habe ich wirklich den absoluten Jackpot, weil meine Eltern sehr, sehr offen sind, auch was generell das über Liebe und über Sexualität sprechen angeht.
Okay.
Sehr offene und sehr, sehr vertrauenswürdige Menschen sind, mit denen ich eigentlich mich über alles mit unterhalten kann. Ja. Also da, das war ein absoluter Glücksgriff, meine Familie.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Basis. War bei meiner Mutter genauso und von daher gab es da auch nie Probleme. Jo, dann gehen wir mal ins Glamouröse und ich habe auch tatsächlich mich mal so ein bisschen kundig getan, weil ich mich für die Sendung musiktechnisch so überlegt habe, was könntest du so. Hab dann tatsächlich mal so politische Songs und ganz interessant, also es gab tatsächlich eine Playlist von Kamala Harris, von ihrem Wahlkampf, von Barack Obama. Es gab auch tatsächlich von der SPD zu Zeiten von Martin Schulz und dergleichen, welche Songs da oft gespielt wurden. Da habe ich mir tatsächlich ein bisschen was rausgesucht. Fergie geht jetzt erstmal ins Glamouröse und ich glaube, bei Barack Obama war das, wo Janelle Monáe mit Tight Rope dann kam. Und die hören wir uns jetzt einfach mal an.
Mehr Musik.
Ja, wir sind hier immer noch bei Steve's Quivolt bei Radio MKW und der Leon ist auch immer noch bei mir. Das freut mich sehr. Und
Ich auch.
ja, dann können wir ja hier direkt wieder losstarten. Leon, das war jetzt so vorhin erstmal ein bisschen was über dich, über dein Coming Out oder dann sowas Ähnliches wie Coming Out sozusagen.
Ja.
Dann kam so die Schule. Du hattest vorhin schon mal so ein bisschen erwähnt, ja, irgendwie warst du ja dann doch die Schwuchtel gewesen, weil du ja dann doch nicht überall mitgemacht hast. Ja, ich sage jetzt mal immer so dieses typische, weil, wie man es auch in den Filmen sieht, das typische Kekswichsen und so ein Kram. Na, also gut, na, muss man ja nicht alles mitmachen,
Ja.
außer man möchte halt mal gucken. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Du bist ursprünglich in Bierstein in die Schule gegangen, ist das richtig? Erzähl doch mal, wie das dann
Ja,
so.
das ist halb richtig. Also
Halb richtig.
ich bin, was Schule angeht, ein Zirkuskind. Ursprünglich habe ich mir Bad Soden ausgesucht, die Henry-Hanisch-Weger-Schule.
Als Grundschüler schon.
Ich habe mir sie, als ich in die Sekundarstufe gekommen bin, dann halt ausgesucht, ne? Wollte unbedingt naturwissenschaftlich machen, was jetzt für mich in rückblickendem Sinne halt vollkommener Käse ist. Also, aber hab dann mir die Henry-Hanisch-Weger-Schule ausgesucht und da dann schon seit so 3, 4 Wochen später gemerkt, so, okay, das ist nichts. Und bin dann nach Bierstein gewechselt und war dann in der 5. Klasse relativ baldig in Bierstein. Und lebte da als unbescholtener kleiner 11-jähriger Junge in der 5. Klasse, alles gut, in der 6. Klasse, ja. Und dann, ja, startet halt die Pubertät bei den Kollegen und Kolleginnen um einen rum, beim einen früher, beim anderen später. Und mir hat diese Dynamik einer Klassengemeinschaft nicht so groß gefallen, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, was du gerade meinst. Also in der Obenkleide einen auf den coolsten machen und sich gegenseitig irgendwie in die Pfanne hauen für irgendwas, weil man sich selbst irgendwie als den coolen darstellen will. Das sind vollkommen normale Sachen, die da passieren in den Klassenräumen. Aber wirklich mitgemacht habe ich das nie und habe da auch kein Interesse dran gezeigt. Und das hat halt ganz schnell dazu geführt, dass ich halt der kleine, dass ich die Schwuchtel war. Ja, Schwuchtel ist, glaube ich, das Wort, das ich auch am meisten gehört habe, dann so zu einer Zeit, so in der 7. Klasse gerade. Und es war auch noch eine Zeit, wo du in Bierstein an der Schule dann mal in der Pause hinterm Klohäuschen mal gegen die Wand geschubst wirst und so. Ja. Witzigerweise halt aber zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, jetzt aus meiner Perspektive, bevor ich es mir überhaupt wirklich realisiert hatte, was da los ist. Ja. Also ich war für die Jungs in der Klasse und nicht nur auch die höheren Klassen dann natürlich. Da war ich die kleine Schwuchtel, einfach weil, ohne dass ich jemals mitbekommen hätte, dass ich die kleine Schwuchtel war. Ja. Also die kamen da scheinbar viel früher drauf, als ich drauf gekommen bin. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber das war tatsächlich dann aber auch so, dass dann natürlich irgendwie Gerede anfängt. Man ist in einem, ich habe es gerade gesagt, Pubertät, in einem kritischen Alter, wo du auch irgendwie anfängst, Erfahrungen zu machen und nach Leuten, sage ich mal, dein Auge auf jemanden zu werfen. Und ja, also das Schlimmere in Bierstein jetzt in dem Fall war, glaube ich, nicht nur, dass das natürlich dann zu Gerüchteküche hoch 10 und zu irgendwelchen Tratschdiskussionen auf dem Schulhof führt und irgendwelchem Rumgerufe, sondern dass da tatsächlich auch ein erheblicher Teil des Kollegiums dran teilgenommen hat, regelmäßig, ja. Sogar noch bis ich in der 9. Klasse war, als ich das unter Kontrolle hatte, war das relativ normal, dass sich die Lehrerin, wenn sie in den Unterricht kommt, erstmal 5 Minuten vorne hinsetzt und es wird praktisch der latest Gossip ausgetauscht, ja. Und das hat mir einfach nicht sehr gut gefallen. Ja. Wohlgemerkt konnte ich an meiner Dorfschule natürlich meine ersten Erfahrungen machen. Auch wenn Gestein eine kleine 300-Seelen-Schule ist, ja. So eine statistische Anomalie ist es doch nicht. Und wenn wir da meine Generation angucken, dann müssen das schon ein paar Leute sein, die auf dieser Schule waren.
Jeder Zehnte, wenn man das so
Ja, es,
nimmt,
ich
ja.
glaube, bei uns in der jüngeren Generation ist es sogar noch ein bisschen mehr. Da spricht man, glaube ich, schon so von 15, also von 15%, nicht 10% oder ein bisschen höher. Und die sind da und da sind auch die meisten von denen sind auch mittlerweile mit sich im Reinen und aus ihren Closets rausgekommen. Witzigerweise natürlich, und das ist auch ganz klar, auch einige, die, mit denen man sich damals rumgeschubst hat, mit denen man sich damals gegenseitig irgendwie die Scheiße an den Kopf geworfen hat, das sind dann meistens jetzt die man halt auf der Pride-Veranstaltung auf dem CSD sieht oder so. Und das ist in Ordnung und da müssen wir irgendwie alle durch und das war eine schwierige Zeit für uns alle, keine Frage. Auch eine schwierige Zeit, wohlgemerkt, für die Jungs, die da halt den Schwanzvergleich in der Umkleide machen mussten. Einfach weil halt du gefressen wirst, wenn du es nicht machst.
Ja,
Und da
ja.
kann ich keinem verübeln, dass er da sich selbst schützt und dran teilnimmt. Ich weiß nicht. Es hat mich nicht abgeholt, einfach damals.
Ja. Und dann hast du das Ganze, oder besser gesagt, dann deinen weiteren Weg einfach nochmal in die Hand genommen und bist dann nach Wächtersbach gewechselt, weil du da einfach nochmal für dich nochmal einen weiteren oder einen besseren Weg sozusagen gesehen hast.
Ja, also es ist eine gute Mischung aus freiwillig und unfreiwillig, dass ich dann nach Wächtersbach gekommen bin. Ja, natürlich dadurch, dass es mir einfach klimatechnisch nicht gefallen hat an der Schule, war ich dann auch irgendwann mit so einer Einstellung ran. Ja, ich habe jetzt lieber 5 Tage lang Bauchschmerzen, als da noch eine Minute zu verbringen. War nicht oft da am Ende und hab dann auch einfach mich mit Lehrern überworfen auf Arten, die nicht reparabel waren. Bin dann nach Wächtersbach gewechselt und habe da das große Glück gehabt, auf den Schulleiter. Also du wirst dann vorstellig, wenn du irgendwie deine Schule verlässt und dann gehst du dahin und sagst hier, ich würde mich gerne bei euch anmelden und die ziehen dann auch die Akte ein. Du musst auch gar nicht mehr zurück in die alte Schule. Und du kannst dann praktisch eine Woche später, das war bei mir in den Sommerferien, kannst dann praktisch der nächste Schultag ist dann fängt dann da an und die kümmern sich darum, dass das umgemeldet wird und so weiter. Und ich hatte das große Glück, einen meiner Meinung nach wirklich tollen Schulleiter zu haben, der, glaube ich, relativ früh geblickt hat, warum ich meine Probleme hatte in Bierstein und wie, ja, also was meine Herausforderung da war, einfach, dass ich mich da nicht für vollgenommen gefühlt habe und nicht respektiert und nicht anerkannt. Und das ist so ein bisschen das Problem in Bierstein gewesen, glaube ich, dass einem viel Respekt abverlangt wird, aber da
Keiner
nicht ähnlich viel
zurückkommt.
zurückkommt, ganz genau. Und dass du halt, ich bin halt schon recht früh, auch mit süßen 14, 15 Jahren, der Überzeugung gewesen, so wenn du von mir respektvoll behandelt werden musst, dann bitte, aber guck mich nicht nur mit dem Arsch an, ja, dann bitte auf Augenhöhe zumindest ein bisschen, ja. Da kann man sich schon zusammenreißen. Und das habe ich halt da wirklich nicht erfahren können. Es war nicht existent für mich. Und in Wächtersbach erstes Gespräch gehabt mit dem neuen Schulleiter. Und das hat perfekt harmoniert auf einmal, ja. Und man hat gesehen, so der nimmt dich für voll und den interessiert auch dein Weg und der interessiert sich für dich als Person und nicht für dem er jetzt Noten geben muss und der dann praktisch auf dem Fließband dann weitergeschleift wird in die nächste Schule. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann hat er mir natürlich, mein Schulleiter, mir auch ein paar Freiräume gegeben, weil er halt gesehen hat, so, mir hat es an Freiräumen gemangelt, mir hat es daran gemangelt, dass ich irgendwie nicht, auch keine Verantwortung irgendwie in die Hand bekommen habe. So, ich habe mich gefühlt, als wäre ich, ja, ich weiß nicht, halt vollkommen handlungsunfähig. So, ja, du wirst jeden Tag herzitiert und kriegst dein Aufgabenpaketchen und machst das und dann schicken sie dich nach Hause und dann geht es am nächsten Tag wieder los.
Und
Ja.
dann hast du ja sozusagen, es geht ja um deine Filmprojekte, du hast dann da eben eine Unterstützung bekommen, die du in Birstein nicht hattest sozusagen. Und hast doch darauf sozusagen in Wächtersbach auch dann tatsächlich deine ersten Erfolge in dem Bereich Filmprojekt gehabt. Mit einer Doku, die du praktisch beim HR eingereicht hast, richtig?
Ja, es war ein Kurzfilm. Und das zeigt den Kontrast, glaube ich, ganz gut. Ich habe nämlich, es gibt diesen Wettbewerb vom Hessischen Rundfunk, wo praktisch Schüler einen 5- bis 8-minütigen Kurzfilm produzieren zum Thema Ausbildung. Und der muss dann halt auch selbst geschrieben, selbst gedreht, selbst geschnitten, selbst alles sein. Im Idealfall auch selbst gespielt. Und ich habe mich dafür, weil ich es cool fand und davon gehört habe, in Bierstein schon dran teilgenommen, ja, was letztendlich aber bedeutet hat, Leon, du hast in den Pausen 30 Minuten Zeit, um dies zu machen und wir interessieren uns für nichts und Unterstützung kannst du auch vergessen. Und das hat für eine Nominierung gereicht und halt aber auch sonst nichts und war auch ehrlich gesagt wirklich nicht gut, was wir da abgegeben haben, ja. Und dann kam ich nach Wächtersbach und habe dem Schulleiter und ein paar Freunden von mir, die ich da kennengelernt habe, vorgeschlagen, lasst uns doch auch sowas machen. Lasst uns dieses Jahr da auch nochmal teilnehmen. Und das haben wir gemacht und haben da halt wirklich auch teilweise Narrenfreiheit bekommen. Ja, also da konnten wir machen, was wir wollten teilweise und hatten halt aber wirklich jemanden in unserem Schulleiter, der halt gemerkt hat, so, oh, die lernen hier aber gerade Skills, die sie definitiv nicht in erste, zweite Stunde Mathe morgens lernen könnten, auch wenn sie noch 30 Jahre zur Schule gehen. Und da haben wir dann halt wirklich Teambuilding gehabt und kreative Leute und haben sich viele, viele, viele Leute beteiligt daran. Und wir haben wirklich einen coolen Kurzfilm gemacht und der hat dann den Preis für den besten Film gewonnen und 5.000 € Preisgeld und das war natürlich der Oberknaller. Ja.
Dann war, ich sage jetzt mal, dann kam Ausbildung, Studium und man muss ja, ich meine, man darf jetzt nicht aus den Augen verlieren, bis 22, du hast es auch ziemlich schnell alles durchgerissen sozusagen. Eine Ausbildung hast du gemacht, wie nennt sich diese Ausbildung?
Das ist Film, also der Name der Ausbildung ist Digital Film Production, digitale Filmproduktion. Und der Trick war, ich wusste ja schon relativ früh, was ich machen wollte, ja, dass es in die filmische Richtung, in die kreative Richtung gehen soll. Und habe mich da in der Schule gut ausprobieren können und war dann auch schon relativ früh sehr sicher, wohin es gehen soll. Und dann kommst du irgendwann vor die Entscheidung, gerade als Realschüler in Wächtersbach, willst du weitermachen, ja oder nein? Kannst du überhaupt weitermachen, wenn man sich dein Zeugnis anguckt? Ich hätte gerade so gekonnt, sagen wir so. Ja, ich hätte bestimmt mein Abitur machen können. Bin mir aber einfach dadurch, dass ich meine Schulzeit mit so vielen Negativen schon damals verbunden habe, ziemlich sehr früh darüber bewusst gewesen, dass mir das wahrscheinlich noch das letzte bisschen Spaß genommen hätte und dass es für mein Seelenheil überhaupt nicht gut gewesen wäre, wenn ich mich jetzt noch 4 oder 3 Jahre da in die Schule gesetzt hätte und wusste ja sowieso, was ich machen will. Und da
Hast
muss
dann
man auch wieder sagen, war ich privilegiert genug, einen Umweg finden zu können, der mit einem Privatstudium und einer Ausbildung übers Vereinte Königreich, über deren Schulsystem funktioniert, wo du praktisch durch deine Berufsausbildung die Hochschulreife bekommst und dann dich prüfen lassen kannst, für den Bachelor of Arts. Und das habe ich dann praktisch in kürzester Zeit, in 3,5 Jahren, durchgezogen.
Und danach kam dann ein Projekt, bei dem du eine Doku über bzw. auch in Uganda gedreht hast. Und darüber sprechen wir gleich. Wir haben ein bisschen überzogen, so ein kleines bisschen, aber da kommt der kleine Politiker jetzt schon durch. Wir machen jetzt mit einem Song nur weiter und das ist erstmal Fame von ist natürlich jetzt nur einen Song. Und er hat auch nicht so viel Zeit zum Rauchen bekommen. Also von daher muss er da jetzt durch und wir machen da jetzt hier ganz schnell und ganz fix weiter. Und zwar mit
Jawohl.
deinem Projekt in Uganda. Das verbinden wir jetzt einfach mit dem Thema, was dir auch so ein bisschen am Herzen liegt. Erst einmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, Leon. Die Doku in Uganda.
Ja, also es war meine Bachelorarbeit. Das kam eigentlich vollkommen unverhofft über einen Kommilitonen von mir, dessen Vater mich angesprochen hatte. Er hätte so eine Non-Government Organization, und die bauen Wassersysteme, aber halt eher so, bringen den Leuten lieber die Angel bei und nicht den Fisch. ob ich nicht mitkommen würde als Kameramann. Und das wurde halt ganz schnell zu meinem Bachelorprojekt, zu meiner Bachelorarbeit. Und war natürlich eine wahnsinnige Erfahrung. Ja, ich war vorher nicht wirklich in Afrika. Ich war in Ägypten und das als Kleinkind, ja, und bin dann da praktisch reingerasselt. Und das war krass. Also, und es war praktisch eine Miniserie, die dann an einen amerikanischen Konzern weitergegangen ist, der das verwertet auf Kongressen zur Weiterbildung und so weiter. Ein paar Sachen davon sind auch veröffentlicht, ein paar Sachen nicht. Und es hat halt auch als mein Bachelorprojekt gedient und war halt eine geile Erfahrung, weil ich halt praktisch wirklich als Regisseur, was dann das Metier ist, das ich mir ausgesucht hatte, also weniger das Organisatorische als Produzent, sondern eher die kreative Arbeit als Regisseur, ich da halt auch wirklich geile Geschichten gefunden habe und die erzählen konnte, wie ich finde, sie erzählt haben, wie ich finde, dass sie erzählt werden sollten, so rum. Und das war ein absolutes Träumchen, ja. War das kurz genug?
Das war kurz genug, super, Daniel, weil wir wollen ja noch daran anknüpfen. Und zwar, ich habe das natürlich in der Form, ich weiß natürlich, dass Uganda auf dieser tollen Liste steht, mit Ländern, wo wir homosexuell am besten eigentlich nicht hingehen sollten, weil du hattest mir das dann tatsächlich in Ziffern gesagt, Uganda hat 2014 die Todesstrafe eingeführt für Homosexualität. Ja. Wie hast du dich denn, wusstest du das schon, als du dann mit dorthin gegangen bist?
Also, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen und das müssen sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, also nicht abgeschafft 2014, eingeführt, die
Eingeführt.
Todesstrafe für, eingeführt für. Das muss man zweimal sagen, weil die meisten Menschen denken, ah ja, cool, und nein, nein, das krasse Gegenteil. Ich habe tatsächlich natürlich vorher ein bisschen mich begoogeln lassen und auch weil ich über die Arabischen Emirate eingeflogen bin, die da ja auch nicht so das perfekteste Land sind in der Hinsicht, war ich einen Monat in Bayreuth und hatte da ein Projekt. Das ging dann alles ganz, ganz hektisch. Und ich habe nebenbei mal ein bisschen gegoogelt. Und tatsächlich ist Uganda eines der Länder, in denen gerade Homosexuelle extrem verfolgt werden und extreme Repressalien erleiden müssen. Und da fragst du dich natürlich, wieso? Also nochmal dazu, wie ich es mitbekommen habe. Ich habe natürlich vorher gegoogelt, auch weil ich einfach wusste, so wie musst du dich verhalten. Ja, ich will da jetzt keinen großartigen Stress anzetteln. Was mir dann erst aufgefallen war, als ich da war, ist, dass ich vom Christopher Street Day 2018 noch mein Regenbogenbändchen anhatte am Handgelenk, als ich eingereist bin.
Okay.
Das hat keinen gestört. Wo natürlich auch queer as fuck draufsteht von den lieben Jusos. Also praktisch mehr, wie nennt man das, Provokation hätte auf ein Handgelenk wahrscheinlich gar nicht draufgepasst. Und du fragst dich dann natürlich, wo kommt das genau her? Was soll das eigentlich? Also wie kommt ein Land im 21. Jahrhundert, vor allem ein Land, sage ich mal, in Afrika, die ja, sag ich mal, wirklich noch einen Weg nach vorne haben. Ja, das habe ich ja gesehen in meiner Zeit in der Recherche vorher schon. Uganda ist wirklich, wirklich, wie man das damals sagt, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, dritte Welt. Ja, es ist wirklich harter Tobak, was man da sieht. Ohne da jetzt bemitleidend zu werden, weil das finde ich auch ganz schlimm. Aber die Menschen allgemein in Uganda haben es nicht einfach. Sind sehr happy, das muss man auch dazu sagen, ja. Und ich hab mich lange damit auseinandergesetzt. Es gibt eine wunderschöne Serie von Stephen Fry, dem englischen Schauspieler, und damals auch Comedian, ganz witzige Sachen gemacht, der Mann, wo er praktisch, das war sogar eine BBC-Serie, wo er durch die Länder dieser Erde zieht und sich mit der Frage, wo kommt eigentlich Homophobie her und wo kommt systematische Homophobie her? Und wie kommt ein Land im 21. Jahrhundert auf den Trichter, lass jetzt mal bitte Homosexuelle mit der Todesstrafe verfolgen? Und es ist, glaube ich, tatsächlich da auch das Problem, dass einfach eine Aufklärung nicht da ist. Ich meine, es gibt sowieso kein öffentliches Bildungssystem mit einem Sexualkundeunterricht, wie wir den haben. Die haben natürlich vermehrt Sexualkundeunterricht, weil es da auch wesentlich andere Probleme gibt. Aber das Thema queere Existenzen, ja, Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, das ist alles, was das da praktisch den meisten Menschen gar nicht auf dem Radar ist. Mhm. Ja? Und das bedeutet ja aber nicht, dass die Menschen dort deshalb grundsätzlich negativ dem gegenüber eingestellt sind. Und Stephen Fry hat da eine Theorie aufgestellt und die teile ich eigentlich, die finde ich sehr, sehr interessant, dass Uganda ist immer noch eine Diktatur, ja, das muss man sagen. Und da muss ich jetzt selbst vorsichtig sein, weil ich werde im September wieder nach Uganda reisen. Und dass ich mir da jetzt nichts anhören kann, wenn ich versuche, da einzureisen, ist es schon schwierig, dass ich das gerade gesagt habe, wenn ich drüber nachdenke. Aber Uganda ist kein freies Land. In Uganda fällt immer noch überall der Strom aus, wenn Wahltag ist, ja, und am Ende, wo die Stimmzettel genau herkommen, weiß auch keiner. Und Oppositionelle werden grundsätzlich erstmal inhaftiert und von der Militärpolizei irgendwie gefoltert. Das ist da Tagesordnung. Und die Theorie von Stephen Fry ist, es ist einfach, den Menschen weiß zu machen, sie wären homophob. Weil sie sind nicht informiert darüber, sie haben keine Kontaktpunkte. Es gibt keine Community, es gibt keine Sichtbarkeit, keine Visibility, das ist nicht existent. Und dadurch ist es für die ein vollkommen unbeschriebenes Blatt. Und die Regierung benutzt das jetzt, dieses unbeschriebene Blatt, um selbst etwas draufzuschreiben. Und zwar, das ist verwerflich, das ist nicht in Ordnung. Und dann ganz, also wenn man sich das im Detail anguckt, was die Erklärungen der Regierung sind, dann sind das so Sachen wie, Sodomie ist eigentlich schwere Körperverletzung. Analsex ist praktisch fast schon Mord an deinen Mitbürgern. Und du dir dann aber die Zahlen anguckst, die Statistiken, und letztendlich passiert die meiste Sodomie, der meiste Analsex passiert in Afrika trotzdem zwischen heterosexuellen Paaren. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch und vollkommener Käse und an den Haaren herbeigezogen. Aber es wird benutzt von der Regierung dort als Mittel, um, sag ich mal, schnell die Leute auf seine Seite zu holen. Ja, die wissen nicht Bescheid. Die Regierung hat Probleme damit, in der Öffentlichkeit gut dazustehen und die Leute auch programmatisch auf ihre Seite zu holen. Und deswegen nehmen sie ein Thema, über das die Leute nichts wissen, setzen dem Thema, schreiben auf dieses unbeschriebene Blatt, das ist alles verwerflich und nicht in Ordnung. Und die Leute glauben das. Und wenn dann die Regierung im Nachhinein sagt, und jetzt verbieten wir es, weil es ist ja nicht in Ordnung, dann sind die Leute auf einmal total begeistert. Ja? Das machen die nicht aus bösem Willen.
Da müssen wir ja gar nicht mal bis nach Afrika gehen. Ich meine, da brauchen wir nur ein paar Kilometer weiter nach Polen oder Ungarn zu schauen und dann nochmal ein Stückchen weiter nach Russland. Dann sehen wir ja schon, es muss immer irgendwelche Schuldigen geben und es muss immer jemanden geben, auf den man einprügelt, damit man besser dasteht. Ne? Und das ist natürlich dort auch und da ist es ja noch, ich sag jetzt mal, tatsächlich Drittweltland. Also die haben auch diese ganzen technischen Fortschritte, die wir jetzt in Europa haben, noch gar nicht. Also die sind noch nicht über alles informiert zum Teil, ja.
Und die sozialen Netzwerke sind kontrolliert, ja. Natürlich bin ich blöd genug gewesen, mich im Hotel in Mitiana District im absoluten Nirgendwo mal auf die Grindr-App zu verirren. Um mal zu gucken, kann keine Serververbindung hergestellt werden. Ich habe versucht, ob ich meine Internetseiten, die ich sonst so besuche manchmal, auch nicht verfügbar. Mhm. Ja? Also das ist nicht erwünscht und deswegen auch wird es unterbunden. Die sozialen Netzwerke sind nicht verfügbar für die meisten Menschen. Das heißt, die können sich auch gar nicht so offen informieren und austauschen, weil auch die Internetseiten, die dir angezeigt werden, wenn du googelst, kontrolliert werden. Es ist schon recht verfahren und du hast absolut recht, es ist genau das Gleiche, was jetzt in Polen und Ungarn passiert. Die Regierung nutzt die Nicht-Informiertheit der Bevölkerung, für die sie ja selbst verantwortlich ist letztendlich, ja, um im Zweifelsfall die Leute zumindest zu irgendeinem Thema auf seine Seite zu ziehen. Ja. Ja. Und dazu kommt dann noch, dass das natürlich wieder ein Mittel ist, dass wenn du jemanden, der unangenehm wird, Bobby Wine ist ein geiles Beispiel, das ist der Oppositionsführer einer starken Oppositionspartei in Uganda, um so jemanden einfach in der Öffentlichkeit schnellstmöglich zu diskreditieren, schnellstmöglich dann auch noch einknasten zu können, wenn du es so weit schaffst. Ich meine, es wird nicht passieren, hoffe ich, bange ich, dass ein Land wie Polen oder ein Land wie Ungarn wieder so weit kommt, dass sie sagen, okay, das wird mit Knast und mit im Zweifelsfall mit Capital Punishment bestraft. Hm. Aber wenn das Türchen einmal offen ist, dann hast du es natürlich als Regierung absolut leicht, jemanden einfach mal verschwinden zu lassen, weil der ist halt schwul.
Natürlich.
Das weiß natürlich keiner und keiner weiß, was das bedeutet, aber er ist halt schwul und deswegen ist es dann so.
Dann holt man ihn von der Bildfläche weg. Weißt du oder hast du denn schon, hast du dort mit jemandem sprechen können, um in Erfahrung zu bringen, wie denn die Community dort lebt, wie sie sich denn überhaupt ausleben können? Haben die überhaupt eine Möglichkeit?
Also es ist natürlich ist es halt, alles was passiert ist natürlich illegal und deswegen funktioniert es absolut unter der Hand, aber halt auch wirklich gefährlich unter der Hand. Und da reden wir halt auch nicht darüber, irgendwie, wie es in Deutschland in den 60ern und in den 50ern, teilweise doch sogar im Dritten Reich in Deutschland aussah, zur Nazi-Zeit, wo es natürlich trotzdem in Berlin die Schuppen gab, wo man sich reinsetzen kann, auch wenn man sich bewusst, aber da gab es, sage ich mal, die queere Infrastruktur wenigstens noch ein bisschen, ja. Es gab auch zur Zeit, als Hitler in Deutschland regiert hat, hier in Berlin, jetzt wo ich gerade hier bin, gab es Kneipen, die natürlich nicht kontrolliert wurden mal, ja, weil da auch die Funktionäre der Partei und die Offiziere selbst verkehrt haben, ja. Und das Problem ist, es gab in Uganda nie diese Infrastruktur. Diese Läden in den 20er Jahren hier in Berlin haben ja geboomt und dann kamen irgendwann die Nazis und haben es verboten und einige konnten halt unter der Hand überleben, weil sie einfach nicht kontrolliert wurden. Mhm. In Uganda hast du halt das Problem, es gab nie ein höheres Level an Informationen. Es gab nie eine sexuelle Befreiung, weil die Leute halt selbst nicht befreit sind. Ja, die Leute selbst liegen ein Stück weit da ihre Regierung in Ketten. Und ich habe natürlich mit Leuten sprechen können, die das einem niemals ins Gesicht sagen wollen. Das sind dann natürlich Andeutungen, einfach weil sie sich halt unglaublich verletzbar und unglaublich in Gefahr begeben, wenn sie sich dazu bekennen. Es gibt Einrichtungen in Städten, in Kampala, in Midiana auch, die als Klinik getarnt sind, als Kirche getarnt sind, ja, wo sich Menschen treffen und austauschen können, unter vorgehaltener Hand praktisch auch und auch mit, sag ich mal, mit Codes sich kommunizieren und wo man aufpasst, wer da hinkommt und hoch abgezäunte kleine Orte in irgendwelchen Kellern. Das ist existent, aber nicht als Szene, sondern eher als Ort der Flucht, ja. Als der Ort, wenn du wirklich nicht weißt, wo du hingehst und du verstoßen wirst oder Gefahr läufst, dass irgendwas passiert.
So, also praktisch so aller Frauenhäuser oder irgendwas in diese Richtung. So,
praktisch praktisch Frauenhaus, aber halt aus der Community, die ja eigentlich gar nicht da sein darf. Da rausgebaut, ja, aus, sag ich mal, aus den, das ist, in Kampala gibt es da ein Beispiel, das ist tatsächlich ein Arzt, der in Großbritannien studiert hat, aber aus Uganda kommt und der natürlich irgendwann aufgewacht ist, was das Thema angeht und da, sag ich mal, versucht, das Humanitärste zu tun, was er machen kann und da den Leuten versucht, einen Safe Space zu bieten, in einem Land, das halt das absolute Gegenteil von, das ist ein Danger Space, ja.
Du bist jetzt, ich hänge jetzt einfach den nächsten Block gleich hinten dran. Du hast dann diese Dokumentation in Uganda gedreht, was letztendlich auch für dich ein persönlicher Erfolg auch war, sage ich jetzt mal so. Wie ging es denn danach weiter? Sowas, hast du dann irgendwie eine Weiterbildung gemacht und wo bist du Stand heute? Was treibst du denn dann Stand heute? Weil, ne, ich mache ja die Andeutung mit Hollywood und so weiter. Also, ne, wir haben ja jetzt schon mal gehört, du drehst Filme, Regie führen und so weiter. Genau, was ist dein aktueller Status, was das betrifft?
Mein aktueller Status ist, dass ich mich letztes Jahr im Corona-Jahr verselbstständigt habe. Aber muss ich jetzt 5 Euro in die Corona-Kasse tun, jetzt wenn ich das böse C-Wort gesagt habe?
Nein.
Habt ihr sowas?
Nein, bin da nachgiebig.
Gnädig, das ist gut. Ja. Und ich habe mich verselbstständigt letztes Jahr als praktisch, wenn man es stumpf sagt, als Werbeagentur, als Designer, ich mach alles. Das ist das Problem. Ja, ich bin halt auch schon immer so ein Tausendsasser gewesen. Natürlich ist Film meine Hingabe und mein großes Interesse. Auf der anderen Seite kann ich Grafikdesign viel abgewinnen, kann ich Webdesign abgewinnen. Und das ist was, wofür ich halt einfach brenne, für gutes Design, für Ästhetik. Und es gibt auch viele Sachen, die würden den Rahmen jetzt absolut sprengen, wenn ich darüber reden würde. Aber ich versuche halt einfach Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche ein bisschen Abwechslung drinne zu haben und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Nach dem Studium, nach der Dokumentation in Uganda habe ich ja erstmal meine Bachelorarbeit schreiben müssen darüber, über die Erfahrung in Uganda und darüber, wie das Ganze gelaufen ist. Habe dann kurzzeitig an der, das, was ich offiziell, glaube ich, sogar heute noch bin, aber das halt coronamäßig vollkommen den Bach runtergegangen ist. Als Dozent an der Schauspielakademie gearbeitet, ja, für Filmschauspiel halt, wo es eigentlich an einer Akademie, wo es eigentlich um Musical und Bühnenschauspiel ging, halt praktisch den Filmpart ergänzt. Ich habe für einen großen amerikanischen obstbenannten Mobiltelefonhersteller gearbeitet im Store. Ich hab mich gut ausprobieren können tatsächlich, obwohl halt, wie gesagt, ich noch 22 bin. Oder erst 22 bin. Und bin jetzt selbstständig mit meiner kleinen Werbeagentur und da kann ich mich wirklich nicht beschweren, das läuft. Und ich habe meine Abwechslung und ich kann mich tatsächlich den Sachen hingeben, die mir wirklich Spaß machen. Wo Werbung ist, wo Werbevideo ist und jetzt halt aber, was auch ansteht, wieder Uganda. Ich gehe zurück nach Uganda im September wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, ziemlich, ziemlich sicher, das ist eigentlich schon in trockenen Tüchern jetzt mittlerweile. Und kann dadurch halt so ein bisschen, sag mal, ich versuche halt mir viele Optionen offen zu halten und da breit gefächert zu sein. Und das hilft mir dann halt auch, damit klarzukommen, dass ich halt so ein Tausendsasser bin und dass ich halt mich für vieles interessiere und mich auf nichts festlegen möchte. Und dann.
Und wenn jetzt alle da draußen, alle ZuhörerInnen da draußen denken, ja, gut, okay, das war dann jetzt mal so, nee, 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 Leute, dem Leon ist trotz all dem noch ein bisschen langweilig, weil er hat sich dann noch eine Aufgabe gesucht und über die sprechen wir gleich nach Chaka Khan, die meines Wissens nach, wenn ich das gestern richtig gelesen habe, wohl im Wahlkampf vor 4 Jahren so ein bisschen mitgelaufen ist bei Auftritten der SPD und das ist so, sage ich mal, meine Überleitung jetzt zum nächsten Thema. Also erstmal viel Spaß mit Chaka Khan, Ain't Nobody. In Quellen, die ich da im Internet gefunden habe, war das ein Song, der immer beim Wahlkampfauftritten bei der SPD vor 4 Jahren gespielt wurden. Es hat nicht viel gebracht, aber wenn ich jetzt schon über die SPD spreche, also ZuhörerInnen dort draußen, ich habe ja gesagt, dem Leon ist es trotzdem noch langweilig und hat sich gedacht, ich mache jetzt auch noch ein bisschen Politik, bisschen ist gut, weil du bist jetzt erst ganz frisch zum Vorsitzenden der SPD in Birstein gewählt worden. Ist das so
Ja, in der
richtig
Tat.
gesagt? Ja.
Das ist absolut richtig. Gut recherchiert.
Leon, wie kommt man bei dem Tages- oder bei dem Pensum, was du so hast, auch noch auf die Idee, jetzt auch noch in die Politik zu gehen? Kommunalpolitik ist ja natürlich auch in Birstein mit Sicherheit nicht einfach. Dann auch noch als schwuler 22-Jähriger. Welcher Teufel hat dich denn da geritten?
Nun ja. Nein, also ich bin recht früh in die SPD eingetreten. Das war mit 17, glaube ich. Mit 17, ja, mit jungen 17. Einfach weil ich gute Vorbilder hatte. Das soll jetzt auch wirklich keine Speichelleckerei sein, da habe ich keine Lust drauf.
Nein.
Aber nein, aber ich hatte wirklich gute Vorbilder, sowohl kommunal als auch Leute, die ich irgendwie in der Geschichte geil fand, ja, also Willy Brandt, Helmut Schmidt, sorry, aber da werde ich schwach, ja. Einfach inhaltlich werde ich
Ich
da
wollte
sehr
gerade sagen,
schwach.
politisch gesehen.
Politisch gesehen, ja. Und nein, es ist so, dass ich fest davon überzeugt bin, ich bin Sozialdemokrat, weil ich mich den Werten der SPD einfach extrem verbunden fühle, weil ich mich darin komplett wiederfinde in der Moral, und in der Maxim, dass für einen Sozialdemokraten die Moral immer in die Politik und in die Entscheidung mit einbezogen werden muss. Ja? Und da bin ich fest von überzeugt und da gibt es bestimmt auch genug Leute, die mir unterstellen würden, ich werde da auch oft ausfallen, wenn ich bei Leuten glaube, dass es nicht so ist, dass sie halt nicht die Moral mitnehmen in ihre politischen Entscheidungen, ja. Und dass ich da ganz, ganz schnell giftig werden kann, und eckig und kantig. Aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann in die Politik gegangen bin. Ich bin reingestolpert, würde ich fast sagen. Ja, ich war in meinem letzten Jahr in Wächtersbach an der Schule dann Schulsprecher und habe gemerkt, oh krass, so Mitentscheidungen treffen und irgendwie die Interessen von anderen vertreten, das kann ja ganz interessant sein. Und es macht auch Spaß. Und es macht auch Spaß, da Verantwortung zu übernehmen und aber auch Ideen einzubringen. Und da war ich schnell gefangen. Ja, diese Kombi aus, ich stehe zu den Werten, ich habe gute Vorbilder. Chris Degen ist zum Beispiel auch so einer, den ich über die Landesschülervertretung dann irgendwann näher kennengelernt hatte. Ist dann einfach ein leichtes gewesen, in die Partei einzutreten und dann natürlich im zweiten Schritt auch. Ich bin dann relativ früh zum stellvertretenden Ortsvereinsvorsitzenden gewählt worden. Und jetzt zum Vorsitzenden, ja, und bin für die Kommunalwahl angetreten und sitze jetzt in der Gemeindevertretung. Einfach weil ich mich dazu ein bisschen, ich fühle mich ich will nicht sagen, ich fühle mich dazu berufen, das klingt viel zu Messias-mäßig,
Du hast den Ruf
aber
gehört.
ich habe den Ruf gehört. Ja, also ich beschwere mich oft genug, als dass ich auch mal in die Position kommen sollte, dass ich mitentscheide und mitrede und mitdiskutiere. Ja? Und dann kann ich halt auch mich beschweren, wenn ich halt mit am Tisch sitze. Und das ist mir sehr wichtig. Und ja, du hast vollkommen recht, es ist in Bierstein nicht einfach. Es ist in Bierstein natürlich im Ortsverein nicht einfach, auch rein demografisch da eine Schnittmenge aufzufinden, ist nicht das Einfachste. Und da sind bestimmt viele, viele Verhältnisse sehr verfahren. Aber ich glaube, dass mein Ortsverein in Bestein zumindest auf einem recht guten Weg ist. Wir haben eine positive Mitgliederentwicklung. Wir haben sehr gut abgeschnitten bei der Kommunalwahl im März. Und wir haben mit Fabian Fehl, der unser neuer Bürgermeister ist seit 2020 im April, einen jungen, sympathischen und charismatischen und vor allem auch zukunftsgewandten Bürgermeister. Und jetzt die SPD als stärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Das ist schon gut. Und es gibt natürlich noch viel zu tun in der Hinsicht. Leicht ist es sicherlich nicht, sich für 4 Stunden an einem Freitagabend oder so dann mit den Herren der Schöpfung in diesen Raum zu setzen und mit 25 Leuten halt die ganze Nacht zu diskutieren. Ja.
Was?
Aber ich habe keine Wahl, praktisch. Ich fühle mich, als hätte ich keine Wahl, es so zu machen.
Man muss ja jetzt tatsächlich auch sagen, wenn man so jetzt sich den Main-Kinzig-Kreis mal anschaut und da so die Führungsebene und Bürgermeister, die eben durch SPD sehr stark vertreten sind und auch in den SPD-Ortsverbänden, dass da schon irgendwie so dieses männliche oder das schwule männliche dann doch schon sehr stark vertreten ist, ist ja, ne, so wenn man mal rumschaut, was ja eigentlich ein Gewinn tatsächlich auch ich sage ja mal, für den Kreis, für die Gemeinden ist, auch an diese Themen mal anzudocken und zu sagen, hey, wir müssen hier mal und wir sollten auch mal und ja, wir müssen hier auch mal junges Blut mit reinbringen. Ja. Weil ich denke, gerade in Main-Kinzig-Kreis ist es eben noch sehr, sehr schwierig, was das Thema betrifft. Und ich glaube, dass jetzt so viele junge Menschen und auch jetzt schwule junge Männer, wenn man das jetzt so sagen möchte, auch gerade da so in diesen Bereichen mit drin sind, ist das schon ein Zeichen, dass zum einen die Partei und vielleicht dann doch irgendwo die Gemeinden und die Kommunen dann doch ein Stückchen weiter sind, als man jetzt dachte. Jetzt frage ich dich so als Politiker einfach mal, was sind denn so deine Pläne für Bierstein? Hast du da schon konkrete Vorstellungen und was denkst du, wirst du dann
Ja.
durchkriegen?
Also, ich habe sehr intensiv an dem Programm gearbeitet, das wir aufgestellt haben für die Kommunalwahl. Da hatten verschiedene Leute Vorschläge eingebracht und ich habe dann am Ende alles ein bisschen zusammengefasst und da Kompromisse rausgeprügelt halt, auch weil ich dann zu der Zeit schon kommissarisch irgendwie den Ortsverein unter einen Hut bringen musste. Ich könnte dir jetzt über Straßenbaubeiträge und Windräder erzählen, aber ich glaube, darauf spielst du gar nicht an. Oder? Möchtest du etwas
Naja, ich
über
sag mal
solidarisierte Straßenbaubeiträge hören?
so ein, zwei Themen, ja, die gibt es, das ist auch in Gründungen ein riesengroßes Thema, davon abgesehen, ja. Aber ja, natürlich, aber es gibt, vielleicht gibt es da das eine oder andere Thema, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig. Natürlich sind LGBTIQ-Themen auch wichtig, ja. Aber vielleicht hast du auf gewisse Themen eine andere Sicht, die vielleicht so deine Vorgänger oder sag ich mal jetzt so die Alteingesessenen nicht so einen Blickwinkel drauf hatten.
Also ich habe ja das Programm auch nicht alleine entschieden, das gehört ja auch dazu. Und auch die älteren Genossen in meiner Fraktion haben da auch mit dran gearbeitet und auch mit entschieden. Das ist ja auch richtig so. Was ein Antrag ist, den wir gerade eingebracht haben in die Gemeindevertretung in der letzten Sitzung, das war am 15., ist, dass wir ein Jugendparlament in Bestein aufbauen wollen. Ja, wir wollen eine Möglichkeit finden, und wir haben da auch noch andere Anträge im Petto, die gerade noch in der Ausarbeitung sind, und Sachen in unserem Programm stehen. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir es schaffen, junge Menschen irgendwie ein bisschen mehr zusammenzubringen. Ja? Und damit meine ich halt nicht das vermeintliche Soziale am sozialen Netzwerk, ja, dieses jeder weiß über jeden Bescheid. Also was ich mir gewünscht hätte, ist, dass ich wünsche mir manchmal, es wäre mir leichter gefallen damals, einfach mitzumachen im jungen Leben in Bierstein, ja, und da irgendwie anders abgeholt wo worden zu sein. Also wir jetzt gerade haben wir den Antrag für das Jugendparlament eingereicht, und das wird jetzt in den Ausschüssen bald diskutiert nach der Sommerpause. Wir versuchen junge Menschen, die eine Meinung haben, und vielleicht ist es so, korrigier mich, du bist ja jetzt doch schon 2, 3 Tage älter als ich. Ist es wirklich so, dass die auch lauter geworden sind? Ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr junge Leute, die wirklich auch eine Meinung haben und sich nicht scheuen, die zu sagen. Und ich finde, das ist einfach eine unglaublich wichtige Ressource für unsere Gemeinde im Generellen, als dass wir die auf der Straße liegen lassen könnten, diese Meinungen, diese Interessen. Ja, und es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt im Blog. Es ist schwierig, in Bierstein als junger Mensch in die Kommunalpolitik einzusteigen, und da muss man sich auf einiges gefasst machen, natürlich. Und unser großes Ziel oder mein großes Ziel ist es halt jetzt erstmal, diese Hürden abzubauen. Ja. Das ist allein schon vielleicht mit meiner Kandidatur ein bisschen einfacher geworden, und die CDU muss man auch dazu sagen. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit Lobeshymnen auf die SPD, aber die CDU hat auch einen jungen, kompetenten Kandidaten gestellt. Ja. Und wir hatten halt auch eine sehr junge Liste, und der Wähler hat auch ganz klar gezeigt, sie wollen die jungen Leute da haben. Und ich glaube, dass das tatsächliche Ziel für jetzt die nächsten Jahre wird es einfach sein, die Kommunalpolitik für junge Menschen ein bisschen mehr interessant zu machen, ein bisschen mehr offen und transparent zu machen. Ja? Und damit geht aber auch einher, für queere Menschen offen und transparent zu machen. Ja, und was in unserem Programm drinne steht, ist, dass wir als Gemeinde nur handlungsfähig sind, wenn wir jeden am Tisch sitzen haben. Und das heißt halt wirklich jeden, ja. Und da darf man mich nicht falsch verstehen, das wird mir auch, glaube ich, oft genug unterstellt, dass ich dann damit meine, ich will, dass wir da eine Altersobergrenze für die Mandatsträger haben, ja. Also ich beschwere mich natürlich oft genug über den einen oder anderen Kollegen. Das ist ja auch gut so und ist ja auch normal so. Aber ich finde, jeder gehört halt an den Tisch, und gerade ist es nicht ausgeglichen. Und das ist der große Plan. Was jetzt die detaillierten Sachen angeht, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen frisch in der Legislaturperiode drin, um jetzt auf die Nase zu sagen, was aus unserem Wahlprogramm können wir mit den Mehrheitsverhältnissen, die wir da herstellen können, überhaupt umsetzen. Es fängt jetzt gerade an, das Thema Windkraft, es fängt jetzt gerade an, das Thema Jugendparlament. Wir wollen zum Beispiel auch die Ortsbeiräte stärken, indem wir denen praktisch eine feste Summe, ein festes Budget zur Verfügung stellen. Das sind viele kleine Details, aber letztendlich ist der Plan, mehr Demokratie wagen, wie es Willy Brandt gesagt hat. Und mehr Demokratie funktioniert halt nur, wenn jeder wirklich eine ehrliche Möglichkeit und eine ehrliche Chance bekommt, mitzureden und mitzumachen.
Hört sich an, als wärst du da auf einem guten Weg zusammen mit deinen KollegInnen. Frage zum Abschluss, bitte nur ganz kurz antworten.
Ja.
Wo siehst du dich politisch in 10 Jahren? Kreistag, Landtag, Bundestag?
Schwierige Frage.
Kurze
ich glaube,
Antwort.
Ja,
es gibt nur 3 Auswahlmöglichkeiten.
Okay. Ach so, nein. Also ich glaube, es ist noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen zu lernen und ich habe auch noch ein bisschen Ecken und Kanten, die sich vielleicht noch ein bisschen abwetzen müssen, bevor irgendwas von den 3 Sachen realistisch wird.
Ich habe ja gesagt, 10 Jahre.
Ich bin aber auch
Jahre.
Stolz auf diese Ecken und Kanten eigentlich, aber ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen. Ich bin gerne dabei und ich hab Spaß daran. Nichtsdestotrotz bin ich mir doch meiner Schwierigkeiten manchmal bewusst und da muss ich, glaube ich, noch ein Momentchen reifen, bis ich dann da ehrlich drüber nachdenken kann.
Sehr schön. Ich überlege jetzt, ich muss jetzt anfangen zu jonglieren. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wäre jetzt schon unser nächster Redebeitrag dran. Und ich überlege, Britney Spears oder Madonna. Madonna leitet eigentlich das nächste Thema so ein bisschen ein. Britney Spears geht nochmal in den Bereich Klemme und so weiter. Aber das hatten wir ja schon, deshalb entscheide ich mich jetzt für Madonna. Gehst du da mit mir?
Ich gehe vollkommen mit.
Das ist schön. Natürlich aber erst nochmal kurze Werbung.
Fürsorgliche Pflege und liebevoller menschlicher Umgang mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen. Das können Sie selbst am besten. Und was, wenn Sie mal nicht können? Dann ist Beispielpflegedienst genau der richtige Partner für Sie. Mit unserer Erfahrung und Kompetenz in Sachen Pflege und unser bestens ausgebildetes und hochmotiviertes Team wird Sie überraschen. Gute Werbespots zu fairen Konditionen gibt es bei Radio MKW.
Nutze ich das auch aus, wenn Madonna zu so einer Überleitung sich gut macht. Falls es noch niemandem aufgefallen ist oder wenn du es noch nicht weißt. Also Madonna ist halt so meine Riesengöttin und die kommt fast in jeder Sendung vor. Und ich nutze es natürlich auch immer, dann ihre Lieder zu spielen. Und ich finde, sie hat auch zu vielen Themen was. So, jetzt kommen wir dann auch mal zu dem Grund, warum du gar nicht hier im Studio bist, der nicht schön ist, aber auch wiederum zu dem Thema passt, was wir als letzten Redeblock ansprechen wollten. Einfach mal so unter dem Überbegriff, ja, wir haben doch schon alles erreicht oder ihr habt ja schon alles erreicht. Das kriegen wir, sag ich mal, queere Menschen ja sehr gerne von den heteronormativen Menschen dann immer so entgegen, ne, wenn es heißt, ja, was müsst ihr denn noch, brauchen wir denn noch ein CSD, ihr könnt doch jetzt heiraten, ihr könnt doch jetzt Kinder adoptieren, ist jetzt nicht mal langsam gut und ach, jetzt kommen auch noch die Transmenschen und jetzt wollen sie auch noch gendern. Ja, nein, liebe Leute, es ist noch lange nicht alles so, wie wir es wie es uns zusteht, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Weil jeder Hetero-Mensch muss sich um nichts kümmern. Das ist ja auch, was ich immer wieder und sehr oft anspreche in der Sendung. Und ja, also du wolltest ja ursprünglich tatsächlich heute Abend hier im Studio sein und warst am Wochenende auf dem CSD in Berlin. Was letztendlich auch ein freudiges Ereignis ist, wenn man ein cooles Wochenende in Berlin verlebt und dann den CSD besucht. So, aber das Ganze ist nicht so geendet, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und jetzt gebe ich mal an dich weiter. Ja,
ja, wir sind immer noch in Berlin. Ich hatte eigentlich auch vor, heute Abend nicht hier zu sein. Das wäre mir auch lieb, wenn es nicht so gekommen wäre. Wir waren in Frankfurt auf dem CSD, haben ein paar Leute kennengelernt, relativ frisch und haben uns gedacht, hier, wisst ihr was, wir fahren mal nach Berlin auf dem CSD. Und das haben wir auch getan. Komisch, solche Suff-Entscheidungen, die passieren ja meistens nicht. Und haben es aber durchgezogen und sind am Freitag tatsächlich nach Berlin gefahren, um am Samstag dann auf dem CSD zu gehen. Und die Stimmung war toll. Wir haben uns alle was Nices zum Anziehen und Glitzer überall. Ich ziehe teilweise jetzt noch Glitzer aus von Körperstellen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren. Und es war super, es war tolle Stimmung, es waren viele Leute da, es war wirklich, wirklich schön. Und ein Wahnsinnsgefühl, so wie es auf den meisten CSDs ist, ja, einfach eine Armee von Leuten. Und da kommt man, und dann erwischst du dich aber auch selbst manchmal in dem Gedanken, wo du so denkst, ja, krass, wir haben's, Leute, ja. Ich habe hier meine Armee, ich habe hier 80, 100.000 Leute mit mir, die laufen hinter mir, ja, so, die habe ich im Rücken, aber im positiven Sinne, die stärken mir den Rücken. Wir sind jetzt hier alle zusammen da. Und da vergisst man schnell irgendwie, dann gerade auf dem CSD, perplexerweise, weil das ja eigentlich eine Demo ist, ja. Aber da denkst du auch kurzzeitig so, ja, krass, wir können hier einfach auf Regenbogenfarben und halbnackt durch Berlin schreiten und machen, was wir wollen letztendlich. Und die Gesellschaft hat es zu akzeptieren. Das hat sie auch. Aber der Abend hat sich dann tatsächlich ziemlich plötzlich ein bisschen verändert, unser Berlin-Ausflug im Allgemeinen. Wir sind, nachdem wir auf der Parade fertig waren und dann noch da, wo die Parade geendet hat, verweilt sind, in den Park gegangen. Das ist der James Simon Park. Hackescher Markt ist das, eine S-Bahn-Station hier in Berlin. Wunderschön am Ufer und es ist ein kleiner Park und da sind 1.000 Leute und kleine Spätis und halt diese S-Bahn-Station. Ich bin hier mit 8 Freunden hergekommen und vor allem halt mit meinem allerbesten Freund, dem Jan Luca, der im Nachbarort wohnt. Und wir gehen seit 7 Jahren durch dick und dünn. Man sagt eigentlich so, eine Freundschaft ab 7 Jahren, die kannst du nicht mehr kaputt machen. Ja, 7 Jahre lang, wenn die hält, dann passt das. Und das Gefühl haben wir beide und wir vertrauen uns absolut blind. Und wir sitzen da mit unseren Freunden und trinken was am Ufer da in diesem Park. Die Gruppe entfernt sich und also Jan Luca nimmt ein paar Leute mit, die gehen zum Späti, zur Trinkhalle und holen noch ein bisschen was zu trinken. Und auf einmal spürt Jan Luca einen festen Tritt in in den Hintern, so Hintern, Hüfte, da so, ja. Und dreht sich um und bekommt in dem Moment, wo er fragt, was willst du von mir, einen Schlag ins Gesicht, der so stark war, dass es ihm zweimal den Kiefer zerbrochen hat. Ja. Warum, stellt sich jetzt die Frage. Nach diesem Schlag, der Kerl, der diesen Schlag abgesetzt hat, greift danach nach Jan Lukas Rucksack, in dem steckte noch eine Pride Flag, die wir mit hatten auf dem CSD, eine SPD von der SPD Queer, eine SPD-Regenbogenflagge, greift danach, schmeißt sie auf den Boden, tritt ein paar Mal drauf und verschwindet mit seinen Kumpels. Ja? Also letztendlich hat jemand diese Flagge gesehen und sich dazu entschieden, diesen jungen Mann, 21 Jahre alt, in den Hintern zu treten und ihm danach ziemlich schwer zu verletzen. Ja? So schwer, dass Jan Luca am Abend mit dem Krankenwagen in die Charité gefahren wurde und man festgestellt hat, dass dieser Kiefer gebrochen ist, zweimal, und er am Sonntagmorgen notoperiert wurde mit 18 Schrauben und 2 Titanplatten, die jetzt in seinem Kiefer verweilen werden für längere Zeit, was bedeutet, dass er jetzt länger keine feste Nahrung zu sich nehmen kann, wo wir lange gebangt haben, ob das nicht irreparable Schäden mit sich bringt, weil dann kritische Nerven durch den Kiefer laufen an den Stellen, wo es gebrochen ist, und er immer noch ein Taubheitsgefühl hat in seinem Unterkiefer. Letztendlich hat irgendjemand diese Flagge gesehen und gedacht, wow, da muss ich jetzt nachtreten, da jetzt muss ich jetzt nachschlagen. Ja? An dem Tag, wo wir zu 80, 100.000 Leuten diese Stadt besetzt haben, ja? Wo wir uns alle sicher waren, wir sind hier sicher. Und das ist halt das Paradebeispiel dafür, dass wir nicht an diesem Punkt angekommen sind. Es ist noch nicht so, dass du bedenkenlos auf der Straße mit deinem Freund Händchen halten kannst, ja, deine Freundin, wenn du eine Frau bist, küssen kannst. Wir sind noch nicht da, nicht mal ansatzweise. Ich habe jetzt heute den ganzen Tag natürlich mit tausenden Leuten telefoniert, die Gianluca die besten Genesungswünsche überbringen und auch aus der Politik viele Leute. Gott, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, der Bundesvorsitzende vom Schwulen-Lesben-Verband hat mir eine Zahl gesagt, und die ist halt krass. Ja, im Corona-Jahr 2020 wurden in Berlin 501 Angriffe auf Homosexuelle gezählt, auf queere Menschen.
Das ist, ja, man, ich sag jetzt mal, das taucht im Moment, man sagt halt, in Berlin ist er häufig auch, aber auch nur, weil Berlin eine der wenigen oder fast die einzigen sind, die Übergriffe auf queere Menschen auch als solche zählen.
Auch aktiv zählen.
Richtig. Und deshalb fällt das jetzt vermehrt auf, dass es in Berlin geschieht. Man muss aber dazu sagen, und ich habe es ja tatsächlich dann auch erst am Sonntag von dir dann gestern, ja, gestern war Sonntag, klar, mitbekommen. Es wurde dann auf MTV kam halt ein, sag ich mal, diese News-Ticker und queer.de hat darüber berichtet. Also es gab tatsächlich auch mehrere Vorfälle am Wochenende, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil wenn man halt bedenkt, es ist jetzt, es gibt ja in Berlin, gab es ja dieses Jahr zwei CSDs, wenn man so möchte, und jetzt und da fahren Menschen dorthin und wollen einfach für unsere Lebensformen auf die Straßen gehen und landen dann irgendwann im Krankenhaus. Also er ist operiert worden, das hast du ja schon gesagt, und es geht ihm den Umständen entsprechend gut, wenn man das so
Ja,
überhaupt
voll.
sagen
Nein,
kann, ja.
da ist die Kuh zum größten Teil wirklich vom Eis, und entwickelt sich in die richtige Richtung. Es ist jetzt halt, es bleibt so, dass es halt ein wahlloser, tätlicher Hasskriminalitätsangriff war. Mit dem musst du halt auch erstmal im Kopf klarkommen. Das kommt noch dazu, außerhalb von den Schmerzen und von den geschwollenen Backen und den Implantaten, die er jetzt halt hat, die seinen Kiefer zusammenwachsen lassen, ist es halt auch eine seelische Verletzung und ein Übergriff, der halt sowas von nicht in Ordnung ist, weil er halt auch einfach unmotiviert war praktisch, ja. Es war beliebig. Und das ist das, was hier auch das Grauenvolle ist. Das hätte jeden anderen, haben mir viele schwule Jungs, mit denen ich heute gesprochen habe, haben mir das gesagt. Es hätte jeden von uns treffen können. So,
Natürlich.
das hätte ich mit meiner Regenbogenfahne sein können. Das hättest du, wenn du Steve hier gewesen wärst, mit deiner Regenbogenfahne sein können. Das
Richtig.
ist scheißegal. Es ist scheißegal. Und Alfonso aus dem Bundesvorstand, LSV, oh Gott.
LSVD,
Ja.
ja.
LSVD.
LSVVD, Lesben Schwulenverband Deutschland.
Deutschland.
Ja,
Ja,
ich muss auch immer erstmal.
LSVD. Mein Gott. Ich komme da immer in Verwechslung mit Landesschülervertretung, LSV. Ja, und der sagt halt auch, wir kriegen jeden Tag aufs Maul. Ja? Es ist so. Wenn du alleine im Corona-Jahr, wo wir alle zu Hause saßen, wir kriegen jeden Tag aufs Maul.
Naja, gut,
Ja,
das,
mehrfach.
wir haben es ja in
Mehrfach.
Frankfurt gesehen und von
Und
daher.
es muss nicht immer heißen, dass ich hatte, wie gesagt, in der Realschule mal so Momente, wo ich halt gegen die Wand geworfen werde und ein bisschen rumgeschubst und so. Und halt ein paar leichte Schläge, die jetzt aber halt keine schwere Körperverletzung waren, ja? Wo nicht der Staatsschutz ermittelt hat damals. Aber wir sind halt immer noch an einem Punkt, wo du damit rechnen musst.
Ja, und das ist einfach das Schlimme an dieser Geschichte auch, die es leider Gottes auch einfach zeigt, nein, wir haben noch nicht alles erreicht und nein, es ist nicht okay, sich so zu geben, wie man ist. Ja, und ich habe lange nach Songs gesucht und überhaupt und tralala und ich fand dann tatsächlich von Marilyn Manson einen Song. Ich hatte noch einen viel, viel schlimmeren von Korn. Den spiele ich jetzt nicht, weil er so heftig ist und weil wir auch in Zeitbedrängnis sind. Aber Killing Strangers, es ist immer so, es geht immer erstmal auf die, die anders sind. Und das finde ich, ist einfach so, sagt es einfach aus, ne, dieser Song, um zu sagen, okay, komm, erstmal auf die, die anders sind. Und das sage, ja, das spiele ich jetzt euch einfach mal. Ah, Killing Strangers von Marilyn Manson. Ja, Ich finde, es trifft das einfach sehr gut, was euch passiert ist und was einfach immer wieder so dieses, ich sag jetzt einfach mal so, was überhaupt solchen Übergriffen passiert. Egal, ob das jetzt Community-Menschen sind, ob das Menschen mit Migrationshintergrund oder einfach Ausländer, weil sie eben eine gewisse Hautfarbe und sonst was haben, immer erstmal die anderen. Und da ist es auch egal, welche Herkunft, welche Gesinnung dieser Mensch, der diese Tat ausübt hat, weil im Endeffekt ist es ein Arschloch. Mm. Punkt aus.
Ja, ganz genau. Und das ist dann auch vollkommen unerheblich, aus welchem Grund er das ist. Also ich sag mal so, Mir ist vollkommen egal, wo deine Homophobie herkommt, sie gehört hier nicht hin, sie hat keine Existenzberechtigung. Richtig. Und deswegen hör auf damit. Fertig. Genau.
Leon, wir hatten, und das ist halt, weil wir hatten tatsächlich in der Vorbesprechung, hattest du gesagt, oh, mir ist mal ganz wichtig, halt gerade dieses, ihr habt doch alles schon erreicht und auch gerade jetzt auf uns bezogen, auf dem Land, ob das jetzt mein Kinzigkreis oder für andere ist, dir sehr, sehr auch nochmal am Herzen liegt, so darüber zu sprechen, wie es jungen Menschen auf dem Land geht, jungen queeren Menschen, die einfach noch gar keine Erfahrungen haben und wie die ins, sagen wir mal, ins Leben starten, in ihr sexuelles Leben, in ihr überhaupt in ihr queeres Leben, wo es gerade auch bei uns im Main-Kinzig-Kreis, man sagen muss, keinerlei Schutzräume gibt. Es gibt jetzt ein bisschen was in Hanau, ja, aber es gibt einfach nichts und da passieren natürlich Dinge, die oft unkontrolliert sind und die halt auch nicht unbedingt fördernd sind. Ja. Da geht es jetzt auch speziell um sexuelle Erfahrung, Coming-outs und so weiter. Du hattest ja, sagen wir mal, Glück gehabt, was dich selber betrifft, aber sagst du, hast auch...
Ich habe da auch meine negativen Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Auch richtig, richtig dolle, ja. Und was ich damit meine, wie ich das in unserer Vorbesprechung gesagt habe, ist, dass dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo du lieber im Zweifelsfall nicht hinguckst, ja, wo du eigentlich gar nicht, wo die ganzen armen Jungs gar nicht gesehen werden wollen, also weil sie sich fühlen, als dürfen sie nicht gesehen werden bei dem, was sie tun, öffnet sich da der Abgrund in die Hölle, um es mal drastisch zu formulieren, ja. Und es hat keiner mehr einen Einblick, es hat keiner mehr eine Kontrolle. Ich hab's umschrieben bei unserer Vorbesprechung. Ja, wenn ich jetzt ein Hetero-Pärchen bin, ich lerne meine Freundin kennen und ich erzähle meinen Freunden irgendwas darüber, weil ich kann es ihnen erzählen. Ich erzähle meinen Eltern irgendwas darüber. Und sobald da irgendwas auftaucht, was fischig ist, was gefährlich sich anhört, da können die Alarmglocken läuten. Mhm. Ja? Und das können sie halt bei so vielen und ich sehe es immer wieder, weil sich auch immer ein paar an mich wenden und mich fragen. Es gibt so viele Jungs, die halt dadurch, dass sie sich so fühlen, als wären sie dazu gezwungen, weil man ihnen beibringt, als müssten sie es verstecken, ja? die einfach so sehr im Schatten ihre ersten Erfahrungen machen, die im Schatten sich ausprobieren und praktisch diesen gesamten Teil ihrer Persönlichkeit nur im Dunkeln ausleben und nur im Versteckten, da ist dann keiner, der guckt, dass alles richtig läuft. Ja, da kann keiner stehen und sagen, hey, stopp, warte mal, denk da mal drüber nach. Weil es passiert halt außerhalb unserer Gesellschaft. Es passiert nicht da, wo wir irgendwie gegenseitig aufeinander aufpassen können. Und deswegen ist es so wichtig. Und das habe ich habe da einen ganz harten Fall, der mir auch ganz oft noch Kopfschmerzen macht. Ein 15-jähriger Junge, der kommt noch ein bisschen weiter aus dem Land, der hat sich auch an mich gewendet und mich so ein bisschen, sich so ein paar Tipps geholt, sage ich mal so. Und einfach auch nicht die Freunde hat, mit denen er drüber reden kann, ja, weil er da noch im Closet ist. Und da kann es halt wirklich ganz schnell ganz, ganz gefährlich werden, wenn es niemanden gibt, der aufpassen kann. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass wir aufeinander aufpassen und auch auf unsere jungen Zeitgenossen aufpassen. Ja? Und dass wir da zu einem Punkt kommen, wo es eben nicht mehr so ist, dass die ganzen Jungs ihre Erfahrungen und ihre eigentlich diesen ganzen Teil ihrer Persönlichkeit, der bei so vielen Jungs ja da ist, Tendenz steigend, dass sie das nicht mehr verstecken müssen. Ja, dass wir an einen Punkt kommen, wo es einfach verdammt nochmal egal ist.
Und deshalb finde ich meine persönliche Meinung, und natürlich bringe ich da auch immer wieder mit ein, dass wir hier ja auch Queer Mein Kind sich gegründet haben, um eben solche Dinge zum einen zu unterbinden, Ansprechpartner zu sein und auch Schutzräume zu schaffen. Aber ich denke, andererseits ist es auch deshalb so wichtig, dass so viele junge Menschen auch in die Politik gehen, um an diesen Themen zu arbeiten, weil sie einfach ein ganz anderes Verständnis dafür haben. Für dich ist das jetzt so mit 22 doch nochmal eine ganz andere Sache, wie wenn jetzt ein 55-jähriger Heteromann sich mit dem Thema beschäftigen soll. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass eben junge Leute ihre Stimme geben. Und ich finde auch, wenn jetzt ihr aus Berlin zurückkommt und das macht in Bierstein und allem drumherum erstmal die Runde oder es hat schon die Runde gemacht, wenn junge Menschen von 14, 15 Jahren das mitbekommen, was euch widerfahren ist, ja, ist auch wieder sowas. Was macht Angst. Das? Die kriegen noch mehr Angst, ja. Das ist ja, halt so eine, genau. Und das ist ganz einfach genau. So diese, ja, wo man einfach sagt, da müssen wir einfach anpacken und gerade für junge und gerade so junge Leute Schutzräume schaffen, Ansprechpartner sein und denen helfen dabei, ja.
Ja. Und genau das war auch die Reaktion, die ich heute öfter gehört habe, leider von Jungs, so im Sinne von am Samstag, Gott sei Dank, war ich nicht da, ich war bei meiner Oma zum Kuchenessen eingeladen und konnte nicht. Und aber da, genau darum geht es. Wir müssen diese Veranstaltung, diese Pride-Demos, den CSD als solchen wieder als ein bisschen ein Stück des zivilen Ungehorsams sehen. Ja? Es ist letztendlich ist es eine Demonstration, in der wir klare, zumindest die meisten Organisatoren dann klare Forderungen aufstellen. Und es bleibt dabei, es ist viel zu tun und es geht nur, wenn wir alle am Tisch sitzen, alle dabei sind, alle mitmachen, ja. Wenn auch die Hetero-Freunde mit auf die Straße gehen. Wir haben hier auch zumindest einen unserer Hetero-Freunde mitnehmen können. Und wir müssen einfach ein bisschen aufeinander aufpassen, weil es ist eine gruselige Zeit. Und da müssen wir halt einfach mal füreinander einstehen und mal zusammen irgendwie an einem Strang. Und dann jetzt erst recht, das ist halt das auch das, was wir irgendwie den Leuten vom Tagesspiegel gesagt haben. Dann, wenn das jetzt die Erfahrung ist und jetzt wirklich Leute diesen Artikel lesen werden, halt nein, dann ist nicht die Antwort, okay, dann gehe ich jetzt nicht mehr auf den CSD, dann ist die Antwort, dann bringe ich jetzt noch meine Oma, meinen Hund und meine Katze und meinen Nachbarn und meinen ärgsten Feind und meinen besten Freund mit. Weil dass wir an den Punkt kommen, dass sowas nicht mehr passiert, müssen alle Leute, die halbwegs was in der Birne haben und alle Leute, die halbwegs ein Herz haben und die ein bisschen Verstand haben und ein bisschen Empathie haben, die müssen dann halt an einem Strang ziehen, dass solche Arschlöcher sich nicht mehr in der Position sehen, sowas zu tun. Ganz einfach.
Und deshalb ist es cool, dass man solche Menschen wie dich gerade auch jetzt in politischen Positionen hat, auch Personen wie Christoph Degen und auch gerade im Kreis sitzende, ob das Susanne Simmel, Thorsten Stolz, das sind alles Menschen, die diesen Themen offen gegenüberstehen und uns da auch unterstützen. Und deshalb freue ich mich auch auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit Queer Mein Kind.
Ja, definitiv.
Ja. Bin dich jetzt gerade im Zaun halten, weil wir jetzt tatsächlich nochmal einen Song wenigstens nochmal spielen wollen. Leon hat super viel Spaß gemacht und wie gesagt, ich weiß, unter welchen Bedingungen das jetzt alles heute Abend war. Was halt da nochmal positiv anzumerken ist, dass wir es doch so ganz cool und doch ganz lustig und informativ rübergebracht haben, aber trotzdem den Ernst der Sache noch transportieren konnten. Und ich sag mal ganz, ganz liebe Grüße an Jan-Luca, ganz viel Energie und Kraft und Liebe aus dem Main-Kinzig-Kreis in die Ferne und gute Besserung und euch da draußen noch einen schönen Abend und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und unanständig und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Herrn Dr. Zimmermann und da geht es ein bisschen um die Ästhetik und um Beauty. Also in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben und bye bye.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!